NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker, hallo, schönen guten Abend zusammen. Tiger, Wolf und Katze, die drei stehen in der engeren Auswahl, Maskottchen für die Fußball-WM 2018 in Russland zu werden. Die Entscheidung fällt heute Abend, wir berichten gleich drüber. Der Bundestag wiederum hat sich heute mit dem neuen BND-Gesetz und mit der Flexi-Rente befasst. Auch darum drehen sich Informationen der nächsten halben Stunde. Als erstes aber in Kommentar und Bericht CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Der Dauerstreit über CETA überschattet den EU-Gipfel in Brüssel, aber ein paar Kilometer weiter in Belgien, da klemmt's wirklich. Das Regionalparlament der Wallonie stellt sich immer noch quer. Und ob dieser Streit in den nächsten Tagen ausgeräumt werden kann, das ist seit heute Nachmittag unklarer denn je. Andreas Meyer-Feist.
Politiker, die Gefühle zeigen oder sogar fast in Tränen ausbrechen, selten auf dem politischen Parkett. Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland hat über Stunden versucht, die wallonische Regionalregierung umzustimmen. Es sollte die letzte Hürde sein, nach 7 Jahren harter Verhandlungsarbeit zwischen der EU und Kanada.
Nous avons travaillé très fort. Le Canada a travaillé vraiment.
Wir haben doch sehr hart gearbeitet mit der EU-Kommission. Kanada hat hart gearbeitet und ich habe hart gearbeitet. Mit gebrochener Stimme zog die kanadische Ministerin eine für sie erschreckende Bilanz.
Mais il semble évident.
Es scheint offensichtlich zu sein, dass ein internationales Abkommen nicht möglich ist. Er dürfte sich heute wohl als wichtigster Mann Europas fühlen, Paul Magnette, Regierungschef der Wallonie. Nein zu CETA, dabei würde es bleiben.
Alors politiquement, ça n'est pas facile.
Politisch ist das nicht einfach, aber nur damit werden wir unserer politischen Verantwortung gerecht.
Une position de responsabilité politique. Ceci ne donne pas de garantie suffisante.
Sie geben uns keine ausreichenden Garantien gegen die Übermacht ausländischer Konzerne. Seine Forderung:
Reouvrir de négociation.
Öffnen Sie erneut die Verhandlungen, um wieder politisches Vertrauen aufzubauen.
Confiance politique entre les citoyens et leurs élus.
Hätte man den Ärger mit den Wallonen nicht,
hätten wir vielleicht anderen Ärger,
tröstete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zweifel am Inhalt des Abkommens gab es im Kreis der Regierungschefs nicht mehr, aber am Verfahren. Das Abkommen mit Kanada hätte man theoretisch auch ohne nationale Parlamente durchsetzen können. Jetzt gibt es Probleme, weil in Belgien sogar regionale Parlamente mitentscheiden müssen bei internationalen Abkommen. Merkel sieht aber auch Vorteile durch eine größere demokratische Beteiligung.
Das hat in Deutschland die Diskussion sicherlich sehr versachlicht. Und jetzt können wir nur hoffen, dass auch die letzten Unstimmigkeiten in Belgien noch beseitigt werden können.
Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bleibt optimistisch und erwartet für die nächsten Tage,
dass die Dinge aus den Augen der wallonischen Parlamentarier sich etwas klarer darstellen, als dies der Fall war.
Und nicht jeder sieht im Abkommen mit Kanada den wahren Grund für das Verhandlungsdrama in der belgischen Provinz.
Internal politics in Belgium than international affairs.
Es geht mehr um belgische Innenpolitik als um EU-Außenpolitik, findet EU-Ratspräsident Donald Tusk. Klar ist, die Wallonie scheint kein Interesse daran zu haben, der belgischen Zentralregierung das Leben einfach zu machen, wie so oft. Klar ist auch, ohne ein Ja aus Namur bleibt es beim Nein in Brüssel. Am wenigsten optimistisch Belgiens Premier Charles Michel. EU-Kollegen warfen ihm vor, den Widerstand unterschätzt zu haben. Ich bin wirklich beunruhigt über den Ernst der Lage. Und EU-Kommissionschef Juncker kämpfte mit düsteren Vorahnungen. CETA könnte das letzte Freihandelsabkommen gewesen sein, das die EU ausgehandelt hat, wenn der Pakt mit Kanada scheitert.
Ja, schon interessant, welche Rolle die Wallonen jetzt auf dem internationalen Parkett spielen. Normalerweise haben Regionalparlamente in der EU alle möglichen Kompetenzen, aber eben nicht in der Außenpolitik. Dass das in Belgien anders ist, das ist ein wesentlicher Knackpunkt beim Freihandelsabkommen CETA. Bestimmt also jetzt die Wallonie, was die Europäische Union tun kann? Hier ist die Meinung von Karin Bensch.
Es ist schon sehr kurios, dass eine belgische Miniregion ein europäisches Handelsabkommen blockieren kann. In der südbelgischen Wallonie leben gerade einmal gut 3,5 Millionen Menschen. Etwa so viele Leute wie in Berlin. Die Minderheit herrscht derzeit also über die Mehrheit. Und das ist für viele Menschen in Europa schwer zu verstehen. Und wohl noch schwieriger zu verstehen ist es für Leute, die außerhalb der EU leben. Zu ihnen gehört auch die kanadische Handelsministerin. Sie hat die Gespräche mit der wallonischen Regierung abgebrochen, weil sie der Meinung ist, dass die Europäische Union derzeit nicht in der Lage ist, ein internationales Abkommen abzuschließen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass CETA endgültig gescheitert ist. Ein bisschen Luft bleibt ja noch bis Anfang nächster Woche. Aber es zeigt deutlich, wie verfahren die Situation mittlerweile ist. Dass Regionalparlamente in der Europäischen Union über solch wichtige Fragen mitentscheiden dürfen, ist grunddemokratisch, aber es ist auch kleinteilig. Und es birgt die Gefahr, dass man zu keinen großen Entscheidungen kommt. Einspruch und Widerspruch sind wichtig und notwendig. Doch an dieser Stelle stimmt das Timing nicht. Warum kommen solch grundlegende Widerstände eigentlich erst so spät auf den Tisch? Über CETA wird bereits seit 2009 verhandelt. Das sind 7 Jahre. In Ordnung, das Regionalparlament der Wallonie hatte bereits recht früh angemahnt, dass es mit einigen Punkten des geplanten Handelsabkommens große Schwierigkeiten hat. Aber der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette muss sich vorwerfen lassen, erst im letzten Moment die Brechstange angesetzt zu haben. Und das ist angesichts der Bedeutung von CETA für die gesamte EU und Kanada fahrlässig und eigensinnig. Aber man muss auch in andere Richtungen schauen. Wo war eigentlich die EU-Kommission, als die Wallonie begann, ihre Sorgen über CETA zu formulieren? Und vor allem, wo war die belgische Zentralregierung? Vielleicht haben sie die Wallonen vergessen oder unterschätzt. Ein kleines Völkchen im Süden Belgiens, wirtschaftlich heruntergekommen und sozial abgestiegen, weit außerhalb des Brüsseler Blicks. Diese Kritik muss sich zum Beispiel Charles Michel gefallen lassen, der seit gut 2 Jahren belgischer Premierminister ist. Und auch sein Vorgänger, übrigens ein Sozialist und Parteikollege des renitenten wallonischen Ministerpräsidenten Magnette. Sollte CETA tatsächlich scheitern, riskiert die EU etwas Wichtiges zu verlieren: Glaubwürdigkeit. Und das Vertrauen darauf, dass man sich auf die Europäische Union als Handelspartner verlassen kann. Und das ist trotz aller Kritik an CETA nicht gut für die EU. Nicht nach außen, aber auch nicht nach innen.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Karin Bentsch. Jeden Tag versuchen Menschen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. In letzter Zeit sind die Zahlen sogar wieder gestiegen. Heute nun kommt die Meldung, die libysche Küstenwache habe ein Flüchtlingsboot angegriffen und den Tod mehrerer Menschen verursacht. Das sagt zumindest die Hilfsorganisation Sea-Watch. Und ein Sprecher von Sea-Watch zeigte sich entsetzt über die Ereignisse. Aus Rom, Tassilo Forchheimer.
Der nächtliche Angriff gibt Rätsel auf. Etwa 14 Meilen vor der libyschen Küste hatte die Besatzung der Sea-Watch 2 gerade mit der Ausgabe von Rettungswesten begonnen, als sich die Angreifer dem Schlauchboot näherten, das mit rund 150 Flüchtlingen besetzt war. So die Darstellung der deutschen Hilfsorganisation, die von der Rettungsleitstelle in Rom zu dem Einsatz gerufen worden war. Die arabisch sprechenden Angreifer hätten das überfüllte Boot geentert, mit Knüppeln auf die Migranten eingeschlagen und zudem versucht, den Motor des Flüchtlingsbootes mitzunehmen. Dabei sei Panik an Bord entstanden. Viele Migranten seien daraufhin ertrunken. 120 Flüchtlinge konnten gerettet werden. Über die Motive des Angriffs könne man nur spekulieren, sagte ein Sea-Watch-Sprecher gegenüber der ARD. Derzeit sei schwer einschätzbar, wer in Libyen politisch das Sagen habe. Dementsprechend unklar sei auch, in wessen Auftrag das Schnellboot mit der Aufschrift Küstenwache unterwegs gewesen sei. Sea-Watch habe in den vergangenen Wochen auch schon gegenteilige Erfahrungen gemacht. Andere Boote der libyschen Küstenwache hätten sich sogar an der Rettung von Flüchtlingen beteiligt.
Sea-Watch fordert übrigens jetzt eine Untersuchung dieses Vorfalls. Jetzt in den Nahen Osten. In Mosul im Nordirak verliert die IS-Terrormiliz an Boden, doch kampflos gibt sie sich nicht geschlagen. Seit dem Morgen greifen schwer bewaffnete Kämpfer andere Städte in der Region an. Es gibt Straßenkämpfe in mehreren Stadtvierteln, zum Beispiel in Kirkuk. Und bei einem Selbstmordanschlag auf ein Kraftwerk dort sind darüber hinaus mindestens 16 Menschen getötet worden. Anna Osius.
Die IS-Kämpfer kamen im Schutz der Nacht. Kurz vor Sonnenaufgang stürmten Dutzende Islamisten gleichzeitig die Viertel der nordirakischen Stadt Kirkuk. Augenzeugen berichteten, dass in den Straßen zahlreiche Bewaffnete zu sehen waren. Die Dschihadistengruppen zogen mit Granaten und Schusswaffen durch die Stadt, um den Bauch den Sprengstoffgürtel. Die IS-Kämpfer haben sich als Flüchtlinge getarnt, in die Stadt eingeschlichen, so dieser irakische Parlamentsabgeordnete. Sie haben sich mit den in Kirkuk versteckten terroristischen Schläferzellen koordiniert und dann heute gemeinsam ihren Angriff gestartet gegen die Sicherheitskräfte und auf die Sicherheitszentren Kirkuks. Die IS-Kämpfer versuchten offenbar, mehrere Regierungsgebäude und andere öffentliche Einrichtungen zu besetzen. In der Polizeizentrale der Stadt lieferten sie sich stundenlange Gefechte mit den Sicherheitskräften. Einige Terroristen verschanzten sich im Gebäude. Auch andere öffentliche Einrichtungen und Kontrollpunkte wurden angegriffen. Das Morgengebet nutzten die Extremisten, um in Moscheen einzudringen. Über die Lautsprecher der Minarette riefen sie Allahu Akbar und der Islamische Staat wird siegen. Schwarzer Rauch lag über der Stadt, Maschinengewehrfeuer und Detonationen waren zu hören. Vor dem Sitz der Provinzregierung loderte ein großes Feuer. Den ganzen Tag über lieferten sich die IS-Kämpfer und die Polizei Straßenkämpfe mit mehreren Toten auf beiden Seiten. Die Regierungsgebäude konnten wir mittlerweile wieder befreien, so der Gouverneur von Kirkuk. Die IS-Kämpfer sind jetzt noch in einigen öffentlichen Gebäuden wie Moscheen oder leeren Hotels verschanzt. Wir haben sie dort eingekesselt und wollen versuchen, sie lebend festzunehmen, um Informationen über die anderen Terroristen in der Stadt zu erhalten. Die Dschihadisten versuchten offenbar, mehrere Stadtviertel ganz unter ihre Kontrolle zu bringen. Das Sprachrohr des Islamischen Staats, die Agentur Amaq, berichtete, man habe 8 Viertel Kirkuks in der Gewalt. Dem widersprechen irakische Offizielle entschieden, die Lage sei weitestgehend wieder unter Kontrolle, hieß es. Auch die internationale Anti-IS-Koalition hat sich offenbar in den Kampf um Kirkuk eingeschaltet. Ein Al Jazeera-Reporter berichtet, eine Schule sei bombardiert worden, in der sich IS-Kämpfer verschanzt hatten. Alle Terroristen dort seien getötet worden. Auch außerhalb von Kirkuk griff der IS heute Ziele an. 40 Kilometer nördlich in der Stadt Dibis attackierten die Extremisten ein Kraftwerk und töteten mindestens 1 Dutzend Menschen. Die Angriffe sind Beobachtern zufolge eine direkte Reaktion auf die Großoffensive, die die irakischen Streitkräfte und ihre Verbündeten in Mosul begonnen haben. Sie wollen die Großstadt vom IS befreien. Mosul gilt als letzte Bastion der Terrormiliz im Irak. Kirkuk wird von den Kurden im Nordirak kontrolliert. Vor allem die kurdischen Peschmerga, die die irakischen Streitkräfte bei ihrer Offensive unterstützen und von der Bundeswehr ausgebildet werden, konnten in den vergangenen Tagen zahlreiche Erfolge gegen den IS vermelden und die Terrormiliz aus mehreren Dörfern rund um Mosul vertreiben. Mit den neuesten Angriffen in Kirkuk will der IS offenbar seine Stärke demonstrieren, Beobachtern zufolge ein Zeichen, wie sehr die Terrormiliz unter Druck steht.
Jetzt nach Syrien. Der stundenweise Waffenstillstand für Aleppo ist für viele Bewohner sicher eine kleine Atempause. Für nachhaltige humanitäre Hilfe ist das Zeitfenster vermutlich zu kurz. Die Vereinten Nationen wollten trotzdem versuchen, Verwundete und Kranke aus Aleppo herauszutransportieren, in der Hoffnung, dass sich alle Kriegsparteien an die Waffenruhe halten. Aber aus dieser Rettungsaktion wird nichts, berichtet Georg Schwarte.
Es ist ein weiterer Rückschlag im Bemühen, das Leid der Einwohner des belagerten Ostteils von Aleppo zu lindern. Die Vereinten Nationen teilten jetzt mit, heute nicht, wie erhofft, hunderte Kranke und Verletzte aus dem seit Monaten bombardierten Aleppo herauszuholen. Gestern Abend bereits hatte der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura in der UN-Generalversammlung in New York im Beisein des russischen und des syrischen UN-Botschafters erklärt, die notwendigen Sicherheitsgarantien für die Helfer durch alle Kriegsparteien lägen entgegen anderslautender Behauptungen bis zur Stunde nicht vor. Der Direktor der UN-Notfallhilfe OCHA hatte der 193 Nationen umfassenden UN-Generalversammlung zuvor mitgeteilt, im Ostteil Aleppos, in dem 275.000 Menschen eingeschlossen seien, gebe es derzeit noch 30 Ärzte und 11 funktionierende Krankenwagen. Die notwendigen Blutkonserven gingen zur Neige, einige Ambulanzstellen hätten bereits keine Betäubungsmittel mehr. Operations- und Verbandsmaterial werde knapp. Die in Aleppo vorhandenen Lebensmittelrationen würden Ende Oktober zu Ende gehen. Erst im September hatte Syrien gemeinsam mit Russland ein massives Bombardement des Ostteils aus der Luft gestartet. Über 500 Menschen sind nach Angaben von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon seither getötet worden. Mehr als 2000 wurden verletzt. Ban Ki-moon hatte erst gestern mit Blick auf das so wörtlich Schlachten in Aleppo die UN-Generalversammlung gefragt, ob die Vereinten Nationen nichts aus Ruanda oder Srebrenica gelernt hätten. Die Welt warte auf ein Zeichen, dass die Weltgemeinschaft ein Herz und ein Gewissen habe, so der im Dezember aus dem Amt scheidende Ban Ki-moon.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was darf ein Geheimdienst? Alles, heißt die Antwort in der Diktatur, denn da gibt's keine Skrupel. In der Demokratie dagegen unterliegen Geheimdienste gesetzlichen Regeln. Und darüber muss man debattieren, nämlich darüber, wie großzügig oder eng gefasst diese Regeln sein sollen. Genau das hat der Bundestag heute getan mit Blick auf den Bundesnachrichtendienst BND. Volker Schaffranke hat die Debatte um das neue BND-Gesetz verfolgt und beginnt seinen Bericht mit der Meinung eines grünen Abgeordneten.
Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier, die deutschen Presseverbände.
Der Grüne Konstantin von Notz benötigte fast eine Minute, um diejenigen aufzuzählen, die bereits im Vorfeld klargemacht hatten, dieses BND-Gesetz geht zu weit und ist verfassungswidrig. Seit Jahren wird im Bundestag heftig darüber gestritten, ob und wie der deutsche Auslandsgeheimdienst in Zukunft aufgestellt sein muss. Auch CDU-Mann Clemens Binninger stellte klar, der BND hat, belegt durch die Snowden-Enthüllungen, massenhaft Telefon- und Internetdaten von Unbeteiligten, auch von befreundeten Staaten, gesammelt. Das werde sich jetzt aber ändern. Binninger warf den Grünen vor, ein doppeltes Spiel zu spielen.
Sie sagen einerseits, wir hätten gern leistungsfähige Nachrichtendienste. Bei Ihrer Community müssen Sie aber irgendwie Rabau machen und sagen, das ist alles ganz schlimm. Aber den Nutzen der Arbeit, den hätten Sie schon gern. Sie trauen sich es nur noch so richtig zu sagen. Das ist für mich Heldentum nach Ladenschluss, was Sie da machen.
Heftig ging es zur Sache im Bundestag. Die Große Koalition bezeichnete die Neuregelung als europaweit einmalig. Kein anderer Staat würde seine Geheimdienste so stark unter Kontrolle stellen. Wirtschaftsspionage sei künftig verboten. Daten von Deutschen und EU-Bürgern dürften im Inland nicht mehr angezapft werden. Im Kanzleramt sei jetzt der Verantwortliche klar benannt, der eine Überwachungsmaßnahme anordnet. Und diese müsste durch ein externes Richtergremium genehmigt werden. Zerstörtes Vertrauen werde so wieder aufgebaut, meint Eva Högel von der SPD.
Wir wollen mit dieser Reform deutlich machen, dass es wichtig ist, über eine wirksame Kontrolle, über eine systematische und strukturelle Kontrolle dieses Vertrauen wiederherzustellen.
Der BND darf allerdings weiterhin Internetknotenpunkte in Deutschland, der weltweit größte ist in Frankfurt am Main, anzapfen und das im weit größeren Umfang als bisher. Dabei geht es nur um E-Mails und Telefonate von Ausländern im Ausland. Martina Renner von den Linken befürchtet allerdings, dass damit Daten von völlig Unbeteiligten quasi als Beifang ebenfalls beim Geheimdienst landen.
Wenn nur 5% durchrutschen, bleiben am Schluss 34 Millionen Gigabyte zum Beispiel in diesem Jahr, die auch deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen betreffen können.
Unionsmann Clemens Binninger ist überzeugt davon, dass in Zeiten des weltweiten Terrorismus auch der deutsche Auslandsgeheimdienst entsprechend aufgestellt sein muss.
Viele der Terrorverdächtigen kommen doch auch aus Europa. Wir haben 5000 IS-Kämpfer aus Europa. Die wollen Sie doch nicht schützen, oder muss ich das so verstehen?
Linke und Grüne haben bereits angekündigt, gegen das neue BND-Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen.
Anderes Thema aus Berlin. Die Rente mit 67 ist beschlossen. Die Ersten fordern die Rente erst mit 70. Und dieses Hinausschieben des Renteneintrittsalters, das geht an der Wirklichkeit vorbei, sagen Kritiker. Und sie verweisen darauf, dass etliche es gesundheitlich nicht schaffen werden, länger zu arbeiten. Hier soll die sogenannte Flexi-Rente helfen, also der gleitende Übergang. Auch hierüber haben die Bundestagsabgeordneten heute diskutiert. Jens Wiening über das, was da geplant ist.
Ein wichtiger Teil der Flexirente, die sogenannte Teilrente, soll finanziell attraktiver werden. Sie betrifft Arbeitnehmer, die ab 63 Jahren zum Teil in Rente gehen und gleichzeitig mit reduzierter Stundenzahl weiterarbeiten wollen. Wenn man die Teilrente und den Restlohn addiert, soll künftig mehr Geld auf dem Konto landen. Bisher galten starre Regeln beim Hinzuverdienst, die fallen nun weg.
Natürlich wird dieses Gesetz, und das muss man auch frank und frei zugeben, keine Wunder bewirken. Natürlich ist es ein erster Schritt hin zu einem Paradigmenwechsel. Alter neu denken, ich glaube, das muss das Ziel sein, dass die Menschen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wann Schluss ist und wann nicht Schluss ist. Und diesen Geist müssen wir leben und nicht den Geist der Linken, dass es hier um Zwangsarbeit geht, sondern es geht um freiwillige Arbeit im längeren Alter.
Sagt Carsten Linnemann von der CDU. Eine Idee hinter dem Gesetz: Viele Arbeitnehmer halten nicht durch bis zum regulären Renteneintritt. Die Kombination aus Teilrente und Teilzeitarbeit soll sie länger im Beruf halten. 6.300 Euro kann man künftig pro Jahr problemlos dazu verdienen. Von dem, was darüber hinausgeht, werden 40% von der Teilrente wieder abgezogen. Matthias Birkwald, der Rentenexperte der Linkspartei, findet das
katastrophal. Die sogenannte Spitzabrechnung ist extrem kompliziert. Das wird niemand verstehen. Und das wird zu großem Unmut führen bei den Teilrentnerinnen und Teilrentnern. Denn ihre Rentenbescheide werden Jahr für Jahr wieder aufgehoben und neu berechnet werden müssen. Irre.
Und Markus Kurt von den Grünen ergänzt:
Ich prognostiziere, dass wir eine Situation kriegen, wo wir in 2 Jahren sehen, dass es kaum mehr Teilrentnerinnen und Teilrentner gibt.
Letztlich wird die Praxis zeigen, ob es gelingt, Arbeitnehmer länger im Beruf zu halten. Viele werden aber genau das schaffen müssen, denn das Rentenniveau sinkt seit Jahren. Zumindest was die monatliche Rentenzahlung angeht. Denn Fakt ist auch, die Lebenserwartung steigt. Rentner bekommen heute im Schnitt etwa 20 Jahre lang Rente. Doppelt so lange wie Anfang der 60er Jahre. Auch deshalb will die Regierung die Arbeitnehmer länger im Beruf halten.
Sehr positiv ist auch, dass mit dem Gesetz auch Prävention und Reha-Leistungen verbessert werden, damit die Menschen auch in die Lage versetzt werden, länger zu arbeiten.
Sagt Martin Rosemann von der SPD. Grundsätzlich richtig findet zumindest diese Regelung Matthias Birkwald von der Linkspartei.
Nur das nötige Geld dafür geben Sie der Rentenversicherung nicht. Ich sage, jede und jeder Kranke, die oder der eine Reha-Maßnahme braucht, muss sie auch erhalten. Und darum fordere ich Sie auf, schaffen Sie den Reha-Deckel ab. Und sorgen Sie dafür, dass genug Geld in den Reha-Topf fließt.
Und noch eine Änderung bringt die Flexi-Rente. Die betrifft alle Arbeitnehmer, die topfit sind und sogar über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten wollen. Sie können künftig durch längeres Arbeiten ihre Rentenansprüche weiter erhöhen.
Bericht von Jens Wiening aus Berlin. Neulich hat Burundi dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag die Zusammenarbeit aufgekündigt. Und diesen Schritt will jetzt auch Südafrika tun. Wenn das so kommt, dann kann das eine Signalwirkung für ganz Afrika haben. Genauer gesagt für die vielen autoritären und diktatorischen Regimes dort, denen der Strafgerichtshof sowieso nicht passt. Hintergründe von Jan-Philipp Schlüter.
Südafrikas Rolle als Vermittler zur friedlichen Beilegung von Konflikten steht auf dem Spiel. So sieht das die südafrikanische Regierung. Und Schuld daran, sagt Justizminister Michael Masuta, ist das dem Strafgerichtshof zugrunde liegende Rom-Statut. Denn das widerspreche der nationalen Gesetzgebung zur diplomatischen Immunität von Staatsoberhäuptern. Ein wichtiger Teil unserer Außenpolitik ist es, Frieden und Stabilität zu fördern, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Um das zu erreichen, müssen wir Dialoge ermöglichen. Das kann bedeuten, dass wir Konfliktparteien hier in Südafrika empfangen müssen, um so die friedliche Beilegung von Auseinandersetzungen zu ermöglichen. Das sei aber nicht möglich, wenn den Führern der Konfliktparteien die Verhaftung und Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag drohe. Daher habe die Regierung beschlossen, dass die diplomatische Immunität von politischen Führern wichtiger sei als die Mitgliedschaft im Strafgerichtshof. Südafrika habe den Generalsekretär der Vereinten Nationen über den geplanten Schritt bereits schriftlich informiert, so der Justizminister. Damit wird der Austritt in einem Jahr wirksam. Unklar ist allerdings noch, ob das Parlament dem angekündigten Rückzug zustimmen muss oder ob die Entscheidung des Kabinetts ausreicht. Die größte Oppositionspartei Demokratische Allianz hat angekündigt, das rechtlich prüfen lassen zu wollen. Hintergrund für den umstrittenen Schritt Südafrikas ist der Fall al-Bashir. Vor gut einem Jahr war der wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen gesuchte sudanesische Präsident bei einer Konferenz in Johannesburg. Statt ihn verhaften zu lassen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, hat die südafrikanische Regierung al-Bashir zur Flucht verholfen und damit nationales und internationales Recht gebrochen. In der Folge ist aus mehreren afrikanischen Staaten heftige Kritik am Strafgerichtshof laut geworden. Sie werfen ihm vor, er habe nur afrikanische Führer im Visier. Das sei unfaire, selektive Gerechtigkeit. Justizminister Masuta hat dem Gerichtshof heute außerdem vorgeworfen, Südafrikas Dilemma im Fall al-Bashir nicht ernst genommen zu haben. Wir sind letztes Jahr im November eigens nach Den Haag gereist, um die Mitgliedstaaten des Rom-Statuts bei diesem Problem um Hilfe zu bitten. Bis heute ist dieser Bitte von uns nicht entsprochen worden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat mit scharfer Kritik auf die Entscheidung der südafrikanischen Regierung reagiert. Sie zeuge von einer erschreckenden Missachtung von Gerechtigkeit. Südafrika setze seinen guten Ruf bei der Verfolgung von Kriegs- und Gewaltverbrechen aufs Spiel.
Hasspostings sind alltäglich in sozialen Medien, leider. Auch bei Facebook steht viel zu oft chauvinistischer, teilweise rassistischer Quatsch, ohne dass die Firma wirksam eingreift. Bei Nacktfotos oder Videos aber schlägt die Zensur sofort zu, egal in welchem Zusammenhang derlei Bilder stehen. Die Erfahrung hat jetzt eine schwedische Organisation gemacht, die ein Aufklärungsvideo über Brustkrebs ins Netz gestellt hatte. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Zwei hellrosa Kreise und darin kleine Kringel in dunkelrosa. Eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Text, als stilisierte weibliche Brustwarzen zu erkennen. Grafiken in einem Video, das die schwedische Krebsgesellschaft Cancerfonden in dem sozialen Netzwerk online gestellt hatte, um Frauen zu zeigen, wie sie selbst ihre Brüste auf mögliche Knoten abtasten können. Knapp 100.000 Mal war dieses Video geklickt worden. Dann griffen die automatisierten Saubermänner von Facebook ein. Lena Björnstad, Sprecherin von Cancerfonden, übte im schwedischen Rundfunk heftige Kritik. Die Bilder, die wir da hochgeladen haben, wurden von Facebook als anstößig bewertet und gelöscht. Dabei soll diese Brustschule doch nur zeigen, wie man selbst diesen Krebs im Frühstadium erkennt. Cancerfonden hat dann schnell versucht, Kontakt mit Verantwortlichen bei Facebook zu bekommen, aber zunächst keinen wirklichen Erfolg gehabt. Diese Kontaktaufnahme lief sehr schlecht. Wir haben nur automatische Antworten bekommen. Darin warf man uns allen Ernstes vor, wir würden Produkte für Erwachsene vermarkten. Über Nacht wurde daraus zumindest ein kleiner Skandal. Nicht nur hier in Schweden, sondern in ganz Skandinavien, wo die Pressefreiheit und damit auch die Freiheit im Netz als besonders hohes Gut gilt und Facebook auf der anderen Seite ja nicht zum ersten Mal als Zensor negativ aufgefallen ist. Erst Anfang September hatten die Kontrollprogramme des Netzwerkbetreibers wohl eines der berühmtesten Antikriegsfotos der Welt von norwegischen Facebook-Seiten gelöscht. Das des nackt und schwer verbrannt aus einem mit Napalm bombardierten vietnamesischen Dorf fliehenden Mädchens. Es hatte massenhaft Protest gegeben, auch von Norwegens Regierungschefin Solberg. Schließlich gab Facebook nach und das Foto wieder frei. Nichts dazugelernt, das war und ist dann auch jetzt die Kritik nach der erneuten Zensur. Nun wirklich nicht anzüglicher Grafiken. Allerdings hat Facebook inzwischen reagiert und sich Berichten zufolge für den Fehler entschuldigt. In einer Erklärung heißt es, die Zeichnungen seien erneut geprüft und ihre Veröffentlichung diesmal genehmigt worden. Das Unternehmen bedauert daran die vorübergehende Löschung, weist aber darauf hin, dass es jede Woche automatisch Millionen Werbebilder scannt, von denen einige dann eben fälschlicherweise verboten werden. Die Bilder von Cancerfonden werden jetzt wieder gezeigt. Und nicht etwa Grafiken, die die Organisation Facebook eigentlich als Alternative hatte anbieten wollen, vielleicht auch um die Absurdität dieser automatisierten Anstandskontrolle zu zeigen. Statt stilisierter Kreise wollten sie harmlosere hellrosa Vierecke als Brustsymbole benutzen.
Tun wir mal so, als würde die kommende Fußball-WM in Russland wie geplant stattfinden. Von Mitte Juni bis Mitte Juli 2018 wird in 11 russischen Städten gekickt. An den Stadien wird mächtig gebaut. Ein bisschen Zeit ist ja noch und jetzt geht's ums Drumherum. Die Maskottchen oder das Maskottchen besser gesagt der WM in Russland wird ein Tiger, ein Wolf oder eine Katze. Heute Abend um 10:30 deutscher Zeit wird die Entscheidung verkündet. Markus Sambale guckt schon mal in den Lostopf.
Von den einen geliebt, von den anderen verspottet, wird wohl auch das offizielle WM-Maskottchen, das in Russland heute zum Sieger gekürt wird. Eher als Peinlichkeit hat mancher noch Goleo in Erinnerung, das Maskottchen der WM 2006 in Deutschland, den Löwen mit sprechendem Ball, aber ohne Hose. In Russland stehen heute drei Tiere mit großen Kulleraugen im Comic-Stil in der Endauswahl. Ein Tiger im Raumanzug. Er ist stark und leichtfüßig. Er träumt davon, der erste Fußballspieler im Weltraum zu werden. Ein Wolf mit spaciger Brille. Er ist klein, aber pfiffig. Niemand ist schneller, stürmischer und flinker am Ball. Und ein Kater in den russischen Farben weiß-blau-rot. Er ist sehr gelenkig und verliert niemals den Ball. Der Bär, eigentlich das russische Symbol, hatte es übrigens nicht ins Finale geschafft. Wer auch immer heute Abend gewinnt, am Zustand der russischen Nationalmannschaft wird das neue Maskottchen nichts ändern können. Der Zustand der Mannschaft macht den Fans nach der EM-Blamage in diesem Jahr weiter große Sorgen. Und auch bei den Vorbereitungen für das Turnier 2018 gibt es einige Probleme. So hinken Bauvorhaben wie das Stadion in Kaliningrad dem Zeitplan hinterher. Bei der Arena in St. Petersburg laufen die Kosten völlig aus dem Ruder. Dazu kommen die FIFA-Affäre, die auch auf Russlands politische Elite abfärbt, und die politische Krise zwischen Moskau und dem Westen. Anders als die strahlenden Maskottchen haben die WM-Offiziellen nicht so viele Gründe für gute Laune.
Informationen von Markus Sambale aus Moskau. Und wer es dann wird, wer Maskottchen wird, was Maskottchen wird für die WM, das sagen wir Ihnen denn, ich würde sagen, in den Berichten von heute Abend. Und dann kriegen wir gerade noch die Information, dass wir mehr wissen über die Marssonde Schiaparelli. Sie ist zerstört aufgefunden worden. Eine NASA-Sonde hat das entscheidende Bild geliefert. Das wissen wir jetzt dann auch. Das war das Echo des Tages für heute Abend. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.